NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. März 1788. Der Geburtstag des Dichters Josef Freiherr von Eichendorff.
Ich höre die Bächlein rauschen im Walde her und hin. Im Walde in dem Rauschen, ich weiß nicht, wo ich bin.
Wenn wir über Sehnsucht reden, nach dem guten Leben auf dem Lande, es gibt ja heute Zeitschriften wie die Landlust oder Ähnliches, die unglaublich boomen.
Sagt Professor Thomas Wortmann von der Universität Mannheim.
Interessanterweise wird die Landlust in Großstädten gelesen. Und Eichendorff, der die grandiosen Gedichte über den deutschen Wald schreibt, hat eben einen Großteil seines Lebens in Städten verbracht. Vor allem in Berlin, das damals schon eine Metropole war. Also es gibt zahlreiche Parallelen zwischen Eichendorff und unserer Zeit. Er ist uns oftmals näher, als wir das selber glauben.
Die Nachtigallen schlagen hier in der Einsamkeit, als wollten sie was sagen von der alten
Eichendorff ist einer der populärsten der Romantiker, weil er etwas, was ein langes Nachleben hatte, so wunderbar in Sprache übersetzt hat, dieses neue romantische Naturgefühl und den romantischen Topos des Wanderns, des Unterwegsseins, des Aufbruchs.
Meint Rüdiger Safranski, Autor des Buchs »Romantik – Eine deutsche Affäre«.
Eichendorff hatte auch ein sehr feines Gefühl für die Kosten der Modernität, für den Preis der Modernität. Also dass dieses alte Gefühl für Lebensformen, sagen wir mal das Handwerk, auch das Dorf, auch die kleinen Städte, in denen ja noch eine andere Art von Gemeinschaftlichkeit vielleicht möglich ist, und dass die Moderne, die Städte, eine neue Art der Anonymität bringen wird. Das alles spürte er schon sehr deutlich. Und deswegen ist bei ihm auch die Erinnerung an Vergangenheit immer mit so einem Stück Wehmut verbunden.
Die Mondesschimmer fliegen, als säh ich unter mir das Schloss im Tale liegen und ist doch so weit von hier.
Geforscht wird kaum noch über Josef Freiherr von Eichendorff. Alles scheint gesagt. Aber er bleibt im kollektiven Gedächtnis präsent. In Conradis großem deutschen Gedichtbuch füllt der Spätromantiker 8 Seiten. In vielen Todesanzeigen werden seine Verse zitiert. Die Novellen »Das Marmorbild« und »Aus dem Leben eines Taugenichts« gehören zum literarischen Kanon. Und im Deutschunterricht der Gymnasien wird Eichendorff nach wie vor gelesen.
Es gibt Untersuchungen, dass es, glaube ich, 5000 Vertonungen gibt von Eichendorffs Gedichten. Was auch damit zu tun hat, dass diese Gedichte liedhaft schon sind. Die sind einfach wunderbar zu singen. Ja, und ich bin ein Fan der Vertonungen, die es von den Zeitgenossen gibt, Schumann, Schubert und Ähnlichem. Das sind einfach kongeniale Übersetzungen dieser Texte, die übrigens auch schon ganz oft ein Gespür haben für dieses Abgründige in diesen Texten, die immer wieder ja harmonisch und melodisch darauf verweisen, dass diese Texte eben nicht so leicht und so einfach sind, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint.
Als müsste in dem Garten voll Rosen weiß und rot meine Liebste auf mich warten und ist doch so lang tot und ist doch lange tot und ist doch lange tot.
Geboren wird Josef Freiherr von Eichendorff heute vor 230 Jahren, am 10. März 1788 auf Schloss Lubowitz in Schlesien. In der zitierten Vertonung des Gedichts »In der Fremde« könnte es das Schloss im Tale sein. Es sei so weit von hier, schreibt Eichendorff rückblickend voller Sehnsucht. Denn nach der Pleite seines Vaters wird es zwangsversteigert.
Es gibt schon diese Grunderfahrung, die eine traumatische Erfahrung gewesen ist. Das ist der Verlust dieses Familiengutes Lubowitz, was zur Folge eben hatte, auch dass Eichendorff und sein Bruder eine Beamtenlaufbahn anstreben mussten, um sich zu finanzieren.
Eine bescheidene Beamtenlaufbahn, die ihn nach Danzig, Königsberg und Berlin verschlägt. Denn für einen strenggläubigen Katholiken wie Eichendorff gibt es im protestantischen Preußen kaum Aufstiegschancen. So wird die Sehnsucht zum Motor seines Schreibens. Doch ist er kein reaktionärer, deutschtümelnder Heimatdichter, wie ihn die linksorientierte Literaturwissenschaft lange hingestellt hat. Zu den Germanisten, die Eichendorff heute neu lesen, auch seine Dramen, Märchen und Epen, gehört Thomas Wortmann.
Es geht Eichendorff nicht darum, wieder in Lubowitz den Adligen zu spielen und dort das Gut zu führen, sondern es geht eher darum, dass all diesen Texten schon immer eingeschrieben ist, dass diese Sehnsucht eine unerfüllbare ist. In gewisser Weise ist das aber auch die Produktionsanordnung für all seine Texte. Wenn man immer Sehnsucht nach etwas Verlorenem hat, dann kann man auch immer weiter schreiben.
Kein Dichter gibt einen fertigen Himmel. Er stellt nur die Himmelsleiter auf, von der schönen Erde.
Schreibt Eichendorff in seinem ersten Roman Ahnung und Gegenwart:
Wer zu träge und unlustig nicht den Mut verspürt, die goldenen, losen Sprossen zu besteigen, dem bleibt der geheimnisvolle Buchstabe ewig tot.
Es war, als
Mondnacht, der berühmte Gesang aus Robert Schumanns Liederkreis. Eichendorff gibt sich erneut als naturbesessener, weltabgewandter Dichter. Mit Vorliebe schreibt er spät abends oder im Morgengrauen. Doch nimmt er auch die politische Lage wahr. So meldet er sich, ganz Patriot, 1813 freiwillig für den Einsatz im Befreiungskrieg gegen Napoleon. Nach dem Sieg schreibt Eichendorff:
Gott hat uns ein Vaterland wiedergeschenkt. Es ist nun an uns, dasselbe treu und rüstig zu behüten und endlich eine Nation zu werden. Und dazu braucht es nun auch andere Kämpfer noch als bloße Soldaten.
Den nötigen Rückhalt, um den Alltag zu ertragen, findet Eichendorff in seiner Familie.
Ich habe wenig Geld, wenig Protektion, wenig Connaissance, Liaison, Savoir-vivre und andern solchen Teufelsdreck. Und wenn mich meine brave Frau nicht noch stark, frisch und frei erhielt, wäre ich längst schon fortgelaufen.
So wie sein berühmter Taugenichts, auch wenn der nicht freiwillig geht. Es ist der Vater, der dem faul verträumten Sohn die Tür weist.
Nun, sagte ich, wenn ich ein Taugenichts bin, so ist's gut. So will ich in die Welt gehen und mein Glück machen.
Er ist deshalb so erfolgreich, weil es einer der wenigen Texte ist, in denen Eichendorff mit einem Ich-Erzähler operiert, und das ermöglicht nochmal eine ganz andere Form von Identifikation.
Mit seiner Geige wandert der Müllerssohn in den Süden. In der Nähe Wiens verliebt er sich Hals über Kopf in eine Schlossdame. Sie scheint für ihn unerreichbar zu sein. Auf seiner Weiterreise nach Italien vergisst er sie aber nie. Und so macht das Märchenhafte der glücklichen Fügungen die Novelle zu einem Aushängeschild der deutschen Romantik. Gottes Führung, wie es heißt, meint es gut mit dem Taugenichts, diesem Inbegriff der poetischen Existenz. Da sich die Schöne als die Nichte des Schlossportiers entpuppt, wird sein Traum schließlich wahr.
Oh, rief ich voller Freuden, und gleich nach der Trauung reisen wir fort nach Italien, nach Rom. Da gehen die schönen Wasserkünste. Sie lächelte still und sah mich recht vergnügt und freundlich an. Und von fern schallte immerfort die Musik herüber, und Leuchtkugeln flogen vom Schloss durch die stille Nacht über die Gärten, und die Donau rauschte dazwischen herauf, und es war alles, alles gut.
Ein Happy End zu schön, um wahr zu sein. Und in der Tat, Eichendorff unterläuft mit ironischem Augenzwinkern die Vision vom kleinbürgerlichen Eheglück. Der Taugenichts, so wie er ihn zeichnet, ist zu Zweckdenken und Eigennutz gar nicht in der Lage. Ständig spottet er über Philister und Schmeichler.
Eichendorff ist sehr viel satirischer, als man gemeinhin glaubt. Es gibt dieses wundervolle Fragment über seine Geburt beispielsweise, in dem er Goethe verspottet und Goethes Vorstellung davon, dass die Welt in dem Moment anhält, wo der Dichterfürst in Frankfurt die Welt betritt. Und darauf wirft Eichendorff in seinen Texten einen ganz, ganz ironischen Blick, indem er genau das Gleiche erzählt, aber dann eben sagt:
Die überaus günstige Konstellation von Jupiter und Venus war verpasst. Ich wurde gerade um anderthalb Minuten zu spät geboren. eine lumpige Spanne Zeit, und doch holt sie keiner wieder ein. Das Glück ist einmal im Vorsprung, er im Nachtrab.
Eigenwillig erscheint auch Eichendorffs Reaktion auf die Revolution von 1848. Weder mag er die Volksaufstände gutheißen, noch die Reaktion des preußischen Militärs.
Das Pöbelregiment ist dumm, das Säbelregiment noch dümmer. Und so ärgere ich mich. Ich mag mich stellen, wie ich will, täglich tausendmal. Und der Ärger ist eine schlechte Muse.
1849, Eichendorff ist 61 Jahre alt, begehrt das alte Taugenichtsgefühl noch einmal in ihm auf.
Wahrlich, wenn ich jünger und reicher wäre, als ich leider bin, ich wanderte noch heut nach Amerika aus. Nicht aus Feigheit, denn die Zeit kann mir persönlich ebenso wenig anhaben als ich ihr, sondern aus unüberwindlichem Ekel an der moralischen Fäulnis, die, mit Shakespeare zu reden, zum Himmel stinkt.
Die Vorstellung der radikalen Frühromantiker, man könne die Welt durch Literatur verändern, ist nicht mehr die von Eichendorff. Schreiben bedeutet, frei zu sein von den Zwängen des Alltags als Beamter. Als Spätromantiker ist er wohl seltsam aus der Zeit gefallen, zumal in seinem Todesjahr.
Man muss sich aber vorstellen, 1857, wir sind eigentlich schon mittendrin im Realismus. Und wir haben die Restaurationsepoche schon hinter uns und Eichendorff schreibt immer noch seine romantischen Texte. Das ist schon spannend, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.
Fortschrittliche Frauenbilder etwa steuert Josef Freier von Eichendorff in seinen Texten nicht bei. Dafür ist er zu katholisch, zu konservativ. Doch beobachtet er seine Zeit sehr genau. Die industrielle Revolution und der Beginn der Moderne bedeuten für ihn vor allem Verlust.
Übrigens glaube ich auch, dass Eichendorff uns in gewisser Weise ganz nah ist, weil alle diese Erfahrungen, die Eichendorff macht, diese Gefühle von Ordnungsverlust, von den Vorstellungen, dass gewisse soziale Strukturen erodieren, das ist etwas, was wir heute im täglichen Diskurs auch ganz oft wieder haben. Also die Vorstellung, was hält eigentlich unsere Gesellschaft noch zusammen, wie funktioniert Familie, welche Werte tragen unsere Gesellschaft, tragen sie nicht mehr, das ist etwas, was uns ja heute auch umtreibt.
Sagt der Germanist Thomas Wortmann.
Es gibt die Gedichte beispielsweise, die er auf den Tod seiner Tochter geschrieben hat. Und da merkt man dann auf einmal, wie unglaublich nah einem die Menschen des 19. Jahrhunderts noch sind in der Art und Weise, wie sie auf Familie oder Vater-Kind-Verhältnisse geschaut haben. Da fällt auf einmal die Distanz.
Erfahren wir beiden, mir graut vor dem stillen Haus. Dein Tüchlein lässt du noch wehen, ich kann's vor Tränen kaum sehen. Schau still in die Gasse.
Das ist eine Errungenschaft der Romantik, dass Familie nicht mehr nur etwas ist, was ein Konstrukt ist, das der Fortführung eines Erbes dient, sondern dass Familie etwas ist, das von gegenseitiger Zuneigung und Liebe getragen wird. Das, was wir heute als normal empfinden, das ist eine Empfindung der Romantik. Und das ist etwas, was wir in Eichendorffs Texten ganz deutlich spüren.
Lieb Töchterlein, fahre mit Gott.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Josef Freiherr von Eichendorff, der am 10. März 1788 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.